Ja, Matthias, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Du hast einen Spiegel-Bestseller geschrieben, ein Buch mit dem Titel Patient ohne Verfügung, das Geschäft mit dem Lebensende. Du beschreibst darin deine Einblicke und deine Erfahrungen als Palliativmediziner, als jemand, der eben sterbenskranke Menschen begleitet.
Und damit wir alle auf einem Wissensstand sind, haben wir im Vorfeld abgeklärt, dass du uns auf diesen Wissensstand bringst, indem du ein paar Begriffe klärst, ein paar Daten, ein paar Zahlen nennst. Aktive, passive Sterbehilfe, das haben wir schon gehört. Aber was ist damit genau gemeint? Wie sieht es im Graubereich aus? Und, und. Wir sind gespannt und freuen uns auf deinen kleinen Einblick nun.
Ja, herzlichen Dank. Also die Latte liegt hoch, das in der Kürze der Zeit zu erläutern. Ich habe ein paar Folien mitgebracht, vielleicht zeigen wir die auch gleich. Ich bin ambulant tätiger Palliativmediziner in einem kleinen Team. Ich begleite jeden Tag Menschen vorm Tod und habe auch eigentlich jeden Tag mit sterbenden Menschen zu tun. Und deshalb weiß ich eben, dass die Einstellung von Menschen am Lebensende sehr unterschiedlich ist. Da gibt es welche, die kämpfen bis zuletzt gegen den Tod. Und dann gibt es eben andere, die können sich den Tod eigentlich, der wünschen sich den Tod eigentlich herbei. Und deshalb kann man das eigentlich nicht ganz pauschal beantworten, was da richtig und was da falsch ist. Der Patient gibt uns den Weg vor. Können wir einmal weitermachen? Die Begriffe, die es da gibt, die werden unterschiedlich gehandelt. Im Prinzip gibt es vier Dinge, die uns da beschäftigen müssen. Das ist einerseits die Übertherapie am Lebensende. Das ist das Hauptproblem am Lebensende in Industrienationen, dass etwas zu viel Medizin mit Sterbenskranken gemacht wird. Stichwort Intensivmedizin. Dann gibt es das Problem der passiven Sterbehilfe. Um die passive Sterbehilfe ranken sich die meisten Gerichtsentscheidungen des Bundesgerichtshofs, dass man also eine ärztliche Behandlung beendet oder gar nicht erst anfängt, sprich eine künstliche Ernährung oder eine Intensivtherapie, eine Beatmung. Dann ist das Dritte die aktive Sterbehilfe, die ist in Deutschland und übrigens in der ganzen Welt eigentlich verboten. Ganz wenige Staaten, die Benelux-Staaten, haben das erlaubt. Und das ist eine Diskussion, die in Deutschland nicht zu führen ist und die auch keinerlei Mehrheit hat. Ich möchte das gerne ausgrenzen. Aktive Sterbehilfe, das heißt, der Arzt gibt eine tödliche Spritze auf Wunsch des Patienten, ist bei uns eine Straftat und findet eigentlich keine Diskussion, dass es verändert werden soll, statt. Dann gibt es das Letzte, den assistierten Suizid. Das heißt, ein Patient ist verzweifelt, weiß nicht weiter, sagt dem Arzt, sag mir doch, wie ich es tun kann, dass ich mich selber töte. Und der Arzt berät ihn dabei. Das ist seit 2015 jetzt in Deutschland eine Straftat geworden und darum schwanken im Moment eben die Diskussionen und der Streit. Können wir die nächste Folie machen? Ja, ganz kurz zur Übertherapie. Wir denken alle immer, das Problem am Lebensende ist halt Sterbehilfe, das ist ein Randproblem, das ist das Hauptproblem. Und da hat der Berliner Ärztekammerpräsident, ein furchtbar kluger Mann, zugesagt, die Verwandlung der Kliniken in betriebswirtschaftliche Unternehmen ist eine Fehlentwicklung historischen Ausmaßes. Da liegen also die Probleme. Und darüber diskutieren wenige. Und wir sprechen jetzt ja auch mehr über die nächsten Dinge. Einmal die nächste Folie, bitte. Und zwar die passive Sterbehilfe, die dreht sich überwiegend um diese Situation, Patienten in Intensivbehandlung und es funkt halt nicht, es wird halt nicht besser und irgendwann entschließt man sich, diese Maßnahmen zu begrenzen. Das nennt man passive Sterbehilfe. Die meisten oder sehr viele Menschen in Deutschland sterben nach einer Entscheidung, eine Therapie zu begrenzen. Das heißt, es ist gar nicht selten, dass passive Sterbehilfe in Deutschland stattfindet. Darüber gibt es zwar immer wieder Streit, ob man es machen soll oder nicht, aber die grundsätzliche Rechtslage ist völlig geklärt. Eine medizinische Maßnahme, die ein Mensch nicht möchte, darf er sagen, ich möchte das nicht. Also Zeugen Jehovas zum Beispiel dürfen ja auch eine Bluttransfusion verweigern. Nächste Folie, bitte. Die aktive Sterbehilfe hatte ich ja schon gesagt, gibt es in Deutschland nicht so die ganz große Diskussion drum. Wir sehen eine Fehlentwicklung in den Nachbarstaaten. Die Zahlen haben sich verdreifacht in den Niederlanden von aktiver Sterbehilfe. Es hat sich gezeigt, dass man das auf immer mehr verschiedene Patientenkollektive ausweitet. Früher waren es nur Menschen auf eigenen Wunsch. Jetzt macht man auch Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe, also Tötung bei Menschen, die sich das gar nicht selber wünschen, zum Beispiel Demenzbetroffene, da nennt man das dann Tötung auf Verlangen, ohne Verlangen des Patienten, das ist ein bisschen komisch. Und es hat sich eben gezeigt, dass man diese Grenze nicht richtig in den Griff kriegt, dass man das eben immer weiter ausweitet. Und dann das nächste einmal. Ja, und diese assistierte Suizid ist eben etwas ganz anderes als die aktive Sterbehilfe, weil der Patient selber den letzten Schritt tun muss. Und das ist ein ganz großer Hemmschuh. Und das führt eben dazu, dass sich diese Dinge nicht so stark ausweiten wie die aktive Sterbehilfe. Also besteht ein Unterschied. Nächste Folie bitte. Ja, dann kam der Gesetzgeber 2015, weil es insbesondere diese vier Herren waren, die wohl durch Deutschland gereist sind und beim Suizid geholfen haben, teilweise eben bei vereinsamten älteren Menschen. Teilweise hat man dafür relativ viel Geld verlangt und das war vielen natürlich auch ein Dorn im Auge, mir persönlich auch. Und der Gesetzgeber ist tätig geworden und hat dann praktisch die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe gestellt und dabei den kleinen Fehler begangen, dass man das Wort geschäftsmäßige verwendet hat und nicht das Wort gewerbsmäßige. Unter gewerbsmäßig versteht der Jurist, dass da jemand Geld mit verdient. Unter geschäftsmäßig versteht der Jurist, dass jemand etwas macht und vielleicht etwas wieder macht. Also etwas plant zu wiederholen, das ist geschäftsmäßig. Und wenn ich in palliativmedizinischer Arbeit eben in diesen extrem seltenen Ausnahmefällen einmal helfe, weil ich meinem Gewissen da den freien Lauf lasse, dann ist es ja so, dass mein Gewissen eigentlich immer auf Wiederholung angelegt ist, dass ich also immer plane, das ein zweites Mal zu machen und dementsprechend ein Straftäter bin. Nächste Folie. Das Hauptargument gegen jede Liberalisierung, also es gibt ja auch die Forderung, dass man tödliche Pillen in Drogerien kaufen kann, ist, dass Todeswünsche am Lebensende wechseln. Es gibt von Montag bis Freitag, sage ich jetzt mal, Einsamkeit in vielen Situationen und am Wochenende kommen die Enkelkinder und dann kommt das Glück wieder. Montags bis Freitags wünschen sich die Patienten den Tod, am Wochenende auf einmal nicht. Das kann kein Grund sein, dass man dienstags die Sterbepille gibt. Deshalb diese Ambivalenz, dieser Wechsel der Todeswünsche verbietet, dass man irgendeine liberale Lösung, also eine ganz freie Lösung macht. Nächstes Bild bitte. Jetzt ist ja der Bundestag tätig geworden und die Abgeordneten haben sich überboten zu sagen, dass es das Gesetz eigentlich die guten Ärzte, die Palliativmediziner gar nicht betrifft. Frau Nahles hat zum Beispiel gesagt, wenn hier immer wieder behauptet wird, dass es zu Ermittlungsverfahren gegen Ärzte und Ärztinnen kommt, dann ist das schlicht falsch. Nächstes Dia bitte einmal. Da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist nicht schlicht falsch, weil ich schon Besuch von der Kriminalpolizei in meiner Praxis hatte, in einer Situation, in der es relativ desolat war. Das nächste Dia bitte einmal. Ja, ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft kein Problem mit Sterbehilfe. Sterbehilfe ist bei meinen Patienten extrem selten. Also dieser assistierte Suizid, ich betreue 400 Patienten im Jahr mit meinem Team und vielleicht komme ich nur einmal in diese Situation jedes Jahr, dass mit all dem, was wir palliativmedizinisch können, an Leidenslinderung, wir nicht weiter wissen und der Wunsch verbleibt, dass ein Patient sich den vorzeitigen Tod wünscht. Das ist eine Rarität. Ganz anders sieht es eben aus bei Übertherapie. Wenn man Geschäfte machen, das Handwerk legen will, dann sollte man eben nicht diesen Begriff gewerbsmäßig wählen. Und diese Strafvorschrift 217 ist unnötig gegen die Mehrheitsmeinung von Bürgern, Ärzten und Juristen und belastet eben extreme Ausnahmesituationen. Das als schnelle Einführung. Danke.
Schönen guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Du sollst nicht töten. Ist das, wenn nicht das Einzige, dann doch das Wichtigste, was wir Christen in diese Debatte um aktive Sterbehilfe hineinbringen müssen? Zunächst mal hat mich persönlich überrascht, wie oft in der Bibel und wie viele Geschichten in der Bibel sich um das Thema Selbsttöten und um das Thema Selbststerben, also Suizid handelt. Der Prophet Jona wollte am liebsten sterben, nachdem Ninive gerettet worden ist. Jeremia verfluchte den Tag, an dem er geboren wurde. Müde und überdrüssig seines Lebens ging Elia in die Wüste und wollte sterben. Hiob sehnte sich danach, dass sein Leiden möglichst bald ein Ende findet. Und ein ganzer Psalm, der Psalm 139, dreht sich um diese Frage, warum nicht endlich das Leben ein Ende hat. Was mir aufgefallen ist beim Lesen dieser Stellen ist, dass darüber einfach nur berichtet wird und nie ein Urteil darüber gefällt wird. Es wird nie gewertet. Es gibt diese Gedanken, anscheinend auch in der Bibel. Und die Bibel lässt es einfach stehen, ohne ein Urteil zu fällen. Was ist aber, wenn der Gedanke zur Tat wird? Wir sehen bei Simson, er war wohl der erste Selbstmordattentäter, der nicht nur viele Philister in den Tod riss, als er dieses Haus zum Einstürzen brachte, sondern sich selbst auch in den Tod riss. König Saul verlangte von seinem Waffenträger, dass er ihn umbrachte. Und als er sich weigerte, hat er sich selbst in das Messer gestürzt. Und Judas hängte sich auf, nachdem er Jesus verraten hatte. Und auch hier ist bemerkenswert, das alles wird nicht verurteilt, sondern einfach nur beschrieben. Auch die Kirche hat ihre Zeit gebraucht, um eine eigene, klare Position zu diesem Thema zu beziehen. Der Kirchenvater Ambrosius stimmt noch der Selbsttötung der heiligen Pelagia zu. Sie sprang mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in einen reißenden Fluss und starb auf der Flucht vor denen, die sie verfolgt hatte wegen des Glaubens und ihre Keuschheit rauben wollten. Ambrosius sagte, das war gut. Augustinus dagegen sah ganz klar beim Verstoß, einen Verstoß gegen das fünfte Gebot bei der Selbsttötung und sagt, du sollst nicht töten. Dabei sagte er, es gibt aber eine Ausnahme. Wenn der Heilige Geist es ausdrücklich sagt, darf man sich selbst töten. Erst das Konzil in Orléans im Jahr 553 hat die Selbsttötung als Sünde gegeißelt und als Verbrechen gegeißelt. Und seit 563 wurde ihnen das kirchliche Begräbnis enthalten, verweigert und selbst die Bestattung auf einem kirchlichen Friedhof verweigert. Die Gesellschaft, die heute im Umbruch ist, sagt, oder die Gesellschaft, die damals im Umbruch war, in dieser Zeit sagte die Kirche, wir müssen klare Kante sagen. Und Thomas von Aquin nannte drei Gründe, warum Selbsttötung Sünde ist. Das eine ist, die Selbstliebe wird dadurch zerstört, dass ich mich selbst liebe. Das zweite ist, das Gebot der Nächstenliebe wird zerstört, weil die Menschen, die am meisten unter Selbsttötung leiden, sind die Angehörigen und die Menschen, die davon betroffen sind. Und es ist ein Verstoß gegen die Gottesliebe. Diese Haltung ist konsequent, sie ist prinzipientreu, sie ist klar, aber oft im Einzelfall auch einfach nur unbarmherzig. Kein Wunder, dass unsere Gesellschaft gerade heute aufbegehrt und sagt, wir müssen das wieder klären. Bei diesen vielen medizinischen Entwicklungen in den letzten Jahren müssen wir dieses Thema nochmal angehen und nochmal austachieren, was richtig und was falsch ist. Vor genau 15 Jahren, einige werden sich daran erinnern, vor genau 15 Jahren haben wir im Go Special dieses Thema schon einmal aufgegriffen. Und wir hatten damals einen charmanten jungen Prediger eingeladen, der eine kluge und sehr differenzierte Predigt zu diesem Thema damals schon geschrieben hat. Ich möchte seine Thesen nicht wiederholen, aber wir können Ihnen gerne, wenn Sie mehr davon wissen wollen, können wir gerne diese Predigt zuschicken. Denn da steht alles ein bisschen differenzierter drin. Ich möchte heute meine Thesen von vor 15 Jahren einfach nochmal kurz wiederholen und zusammenfassen. Ich hatte damals 4 gute Argumente für aktive Sterbehilfe oder für den assistierten Suizid gegeben und 4 Argumente dagegen. Und ich kann es nur sehr, sehr kurz machen, aber ich wollte sie zumindest mal nennen. Argumente für einen assistierten Suizid ist, der erste Punkt ist klar, wir leben in einer neuen Situation. Durch den außerordentlichen Fortschritt in der Medizin ist es uns erstmals in der Menschheitsgeschichte gelungen, den Tod aufzuhalten. Und das ist ein großer Gewinn. Und was für einige zum Segen wird, wird aber anderen Menschen zum Fluch. Wir haben es eben gehört mit der Übertherapie. Der zweite Grund, das zweite Argument dafür ist, der Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung. Die Mehrheit, 64% im Westen und 80% im Osten, sagen, am Ende meines Lebens möchte ich von diesem Recht der Selbstbestimmung auch Gebrauch machen dürfen. Der dritte Grund dafür ist, Gott hat uns mit der Freiheit auch das Recht zur Selbstbestimmung gegeben. Und das ist jetzt mehr ein religiöses Argument, dass Gott uns mit der Freiheit auch das Recht zur Selbstbestimmung gegeben hat. Hans Küng fällt auf, dass die gleichen Leute, die damals Probleme mit der künstlichen Geburtenregelung hatten, weil wir in Gottes Souveränität hineingreifen, auch jetzt Schwierigkeiten haben mit Hilfe zum Sterben. Aber wenn wir das Anfang des Menschenlebens schon selbst in die Hand nehmen, indem wir eingreifen durch Pille, durch Kondom, warum sollte dann am Ende des Lebens diese Verantwortung uns verweigert bleiben? Das vierte Argument ist, wenn in Deutschland der Freitod nicht strafbar ist, warum dann der assistierte Selbstmord oder Selbsttötung, die aktive Sterbehilfe? Lässt der Arzt die Überdosis an Schlaftabletten auf dem Nachttisch liegen, um den Patienten die Selbsttötung zu ermöglichen, wird er höchstwahrscheinlich nicht belangt werden. Wenn er allerdings einen Patienten auf Verlangen diese Spritze gibt, wird er belangt. Und einige Leute sagen, ist es nicht unbarmherzig, dass dann, wenn ich gar nicht mehr in der Lage bin, mich selbst zu töten, mir keiner helfen darf? Das sind in Kurze die Zusammenfassung der Argumente für eine assistierte Selbsttötung oder für den aktiven Selbsttötung. Es gibt aber mindestens vier sehr, sehr gute Gründe dagegen und deswegen wird das ja auch so diskutiert. Der erste Punkt ist, glaube ich, klar, Tabubruch. Mit der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe vernichtet man die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Keiner darf darüber befinden, ob ein menschliches Leben würdig ist oder unwürdig ist zum Leben. Und deswegen hat auch jede menschliche Gesellschaft bislang ein Tabu dagegen gesetzt und gesagt, du sollst nicht töten, ist ein ganz, ganz starkes Tabu. Der zweite Grund ist möglicher Missbrauch. Für wen soll es eigentlich eine Erlösung sein, am Ende des Lebens zu sterben? Für den Patienten oder für seine Umwelt, also für die Angehörigen, für die Gesellschaft, für das Pflegeteam, für den Arzt? Hier haben die Kritiker zu bedenken gegeben, dass aus Sterbehilfe sehr, sehr schnell Sterbenachhilfe wird. Der dritte Punkt, aktive Sterbehilfe entlässt die Gesellschaft von ihrer Verantwortung, sich um die Todkranken zu kümmern. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz starker Punkt. 90% der Menschen, die in Frankfurt sterben, sterben entweder im Altersheim oder im Krankenhaus und sehr, sehr oft in großer Einsamkeit. Und Hans Küng sagt, wir alle sind mitschuld, wenn in unseren Kliniken heute oft in unmenschlicher Weise gestorben wird. Jeder, der einen Todkranken nicht besucht, den er besuchen könnte, ist mitschuld. Jeder, der einen Todkranken nicht besucht, den er besuchen könnte, ist mitschuld. Machen wir es uns als Gesellschaft vielleicht zu leicht, wenn wir durch die Freigabe der Sterbehilfe dieses Versäumnis vielleicht sogar noch zementieren. Dass wir also statt Menschen besuchen zu gehen und uns um die leidenden und einsamen Menschen zu kümmern, sagen, es ist okay, wenn sie sich in den Tod helfen. Diese Argumente, und Matthias hat es eben schon gesagt, diese Argumente sind so stark, dass zumindest die meisten Politiker, ein Großteil der Gesellschaft heute auch, die Mehrzahl der Juristen und Mediziner vor einem Dammbruch warnen, wenn wir diesen Punkt überschreiten. Was aber tut man, wenn man persönlich betroffen ist und am Ende seines Lebens steht und leidet und weiß, es gibt keine Besserung und ich muss nur noch leiden? Was, wenn diese ganze Theorie auf einmal persönlich wird und du Menschen begleiten musst am Ende ihres Lebens und du weißt, er leidet und es wird nicht besser? Was, wenn wir als Christen gefragt werden, was ist unsere Position in dieser Diskussion? Wie gehen wir damit um? Um diese Frage zu beantworten, habe ich ein Lied ausgesucht, über das ich in den letzten Tagen viel nachgedacht habe, dem Psalm 23. Und wir hören jetzt erstmal dieses Lied. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Für den großen Philosophen Immanuel Kant ist in diesem einen Satz die tiefste Erfahrung des christlichen Glaubens zusammengefasst. Weil wir an einen guten, wunderbaren Hirten glauben, der uns in unserem Leben zu grünen Auen und zu frischem Wasser führt. weil wir von einem Gott wissen und diese Erfahrung gemacht haben, dass er nicht nur dann bei uns ist, wenn es uns gut geht, sondern gerade dann, wenn wir durch tiefste Täler gehen, dass er dann mit uns geht und uns mit seinem Stecken und seinem Staat verteidigen wird. Weil wir hoffen, dass selbst im Angesicht unseres größten Feindes, des Todes, dieser Gott uns einen Tisch bereiten wird im Angesicht meiner Feinde und uns voll einschenken wird, weil wir davon wissen und daran glauben. Deswegen wird unsere Seele oder kann unsere Seele still werden und ruhig, auch im Angesicht von solchen großen Fragen. Und weil ich an diesen Gott glaube, deswegen lasse ich mich persönlich leiten von viel Leitsätzen bei der Frage nach dem, wie gehen wir mit Menschen um, die am Ende ihres Lebens Hilfe zum Sterben brauchen. Der erste Leitsatz ist, Gott ist ein Freund des Lebens. Beim Sterben eines Menschen muss alle Hilfe an erster Stelle Hilfe zum Leben sein. Und daher hat palliative Therapie, hat das Einrichten von Hospizen absoluten Vorrang vor jeglicher anderer Form von Sterbehilfe. Dem Todkranken geduldig Zeit zu schenken, ist, glaube ich, etwas, ist der größte Dienst, den wir diesen Menschen tun können und ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft erstmal lernen müssen wieder. Wir haben Leid und wir haben Tod herausgebannt aus unserem Alltag. Und das wieder zu entdecken als etwas, nicht was uns ängstigen muss, sondern was unser Leben reich machen kann, ist, glaube ich, die größte Aufgabe unserer Gesellschaft, vor der wir im Augenblick stehen. Dass wir erstmal in der Pflicht sind, Menschen beizustehen am Ende ihres Lebens und da nicht die schnelle Lösung suchen. Der zweite Punkt, zum Leben gehört Selbstverantwortung dazu. Gott will keine Sklaven, die sich ängstlich an seine Gebote halten, sondern er möchte Kinder haben, Königskinder haben, die sich auf das Abenteuerleben einlassen und ihre Verantwortung für die Freiheit übernehmen. Daher mag es Einzelfälle geben, wo tatsächlich Sterbehilfe, auch aktive Sterbehilfe, vielleicht das Gebot der Stunde sind. Das kann aber nur jeder selbst entscheiden, unter Hilfe und Rat von Ärzten und Seelsorgern. Das scharfe Schwert des Gesetzes kann diese Grenzen des menschlichen Lebens nicht klären. Das scharfe Schwert des Gesetzes kann diese Grenzfälle nicht wirklich legen. Und von daher ist es hilfreich, wenn wir, auch dann, wenn es uns noch gut geht, uns Gedanken machen über unseren Tod und so etwas wie eine Patientenverfügung schreiben, damit die Ärzte und Angehörigen am Ende unseres Lebens wissen, wie sie mit uns umgehen sollen. Und ihr seht dort die Internetadresse für die christliche Patientenversorgung. Kann ich euch wirklich nur raten, euch das runterzuziehen als PDF vom Netz, euch zuschicken zu lassen. Das sind sehr, sehr gute Gedanken zu diesem Thema gegeben. Dritter Punkt. Zur Selbstverantwortung des Menschen gehört das Menschenrecht, schuldig zu werden. Das Menschenrecht, schuldig zu werden. Wenn wir uns auf das Abenteuerleben einlassen, werden wir schuldig werden. Ja, es gibt, dass es schuldig werden ist geradezu ein Menschenrecht in den Augen Gottes. Daher dürfen wir Christen gerade in diesen Diskussionen nicht aus Misstrauen vor dem Missbrauch und vor all dem Neuen am Rande stehen bleiben und erstmal sehr defensiv sein. Nein, wir müssen uns aktiv beteiligen in dieser Diskussion und nach barmherzigen Antworten suchen für diese schwierigen Fragen. Und nicht aus Angst vor dem Missbrauch dort die Grenzen zu kurz ziehen. Hier, glaube ich, gilt, was Luther sagt, es gibt Situationen in deinem Leben, da musst du tapfer sündigen. Tapfer sündigen. Und der vierte Punkt, und für mich vielleicht das Wichtigste, ich weiß mich in meinem Leben gehalten von einem gnädigen, mitleidenden Gott, der mein Vater ist. Und ich kenne niemanden, keinen Arzt, keine Angehörigen, keine Regierung und keine Kommission, der ich mein Leben lieber anvertrauen würde, als diesem liebenden Vater. Und ich glaube, dass er sogar besser weiß als ich, was gut ist für mich am Ende meines Lebens. Von daher würde ich persönlich jetzt sagen, ich bin gegen aktive Sterbehilfe. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Sie müssen ihre eigene treffen. Diese Freiheit schenkt Ihnen Gott. Diese Freiheit mutet Ihnen Gott zu. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Fragen. Das Q&A, Question and Answer, Kreuzverhör findet folgendermaßen statt. Wir stellen die Fragen entweder an Matthias Töns oder an Kai Scheunemann oder an beide. Und Sie haben eine Minute Zeit zu antworten. Wir haben eben diesen Gong eingebaut nach einer Minute, dass die Leute nicht in vielen verschachtelten Sätzen sich irgendwie rauswinden können, sondern auch mal Kante in Kürze zeigen müssen.
Ich habe die erste Frage gleich an Matthias.
Okay.
Matthias, du bist sehr, sehr jung. Du hast gerade eben gesagt, seit 2001 bist du in diesem Geschäft. Was treibt einen jungen Arzt dazu, sich so in die Randgebiete des menschlichen Lebens hinein zu wagen?
Gut, jetzt sortiere ich hier mal drei Fragen aus.
Okay. Wir haben nämlich auch von einem ja, hier. Also ich habe das schon als Student komischerweise wichtig gefunden, dass man sich um Sterbende kümmert. Meine Mama hat mir weit vor ihrem Tod schon einen Brief geschrieben und mit auf den Weg gegeben, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan, diesen Bibelspruch. Und es ist einfach eine extrem erfüllende Tätigkeit, einem Menschen christliche Schmerzen, Atemnot und diese ganzen Beschwerden zu nehmen und man kriegt relativ viel Liebe zurück. Schöne Tätigkeit.
Du hast etwas erschrocken geguckt, als du die Regeln eben gehört hast. Eine Minute zum Antworten, du hast das souverän gleich am Anfang gemeistert. Deswegen darfst du jetzt auch gleich weitermachen. Zum Einstieg nochmal eine Frage hier aus dem Publikum. Du hast uns über die Begrifflichkeiten aufgeklärt. Kannst du uns denn ein Beispiel für den assistierten Selbstmord nennen und die Gründe, die es dafür gab?
Ja, ich betreue da oder habe da jungen Familienvater, der hat einen Tumor des Kieferknochens, der eben den Kieferknochen immer weiter aufmacht. Er kann jetzt im Moment schon nicht mehr essen und trinken. Schmerzen und sowas, die ganzen Dinge kann man gut palliativmedizinisch behandeln, das habe ich auch gut in den Griff bekommen. Aber die zunehmende Entstellung und das nicht mehr essen können und das, den Geruch, den Gestank, das kann man natürlich irgendwann nicht mehr mindern. Und der bringt mich jetzt in Bedrängnis, sozusagen mehr oder weniger, entweder hilfst mir oder ich suche mir eine Methode aus dem Internet und da gibt es eben eine Methode mit Giftgas und bei dieser Methode habe ich eben Angst, dass er nicht nur sich, sondern seine Familie oder seine Nachbarn oder den Notarzt mitnimmt. Und da bleibt dann eben die Alternative, eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie. Das kann keine Gesetzgebung von mir verlangen oder eben, dass ich da meinem Gewissen nachgebe und sage, ich habe dir ja nichts anderes mehr anzubieten. Wir haben alles versucht, was man so machen kann, ne? Und da finde ich eben, was du auch gesagt hast, diese gesetzliche Regelung, dass ich dafür ins Gefängnis muss, etwas overdressed.
Auch nochmal eine Begrifflichkeitsfrage an dich, Matthias. Kannst du nochmal den Unterschied zwischen Übertherapie am Lebensende und Palliativmedizin verdeutlichen?
Das sind Kontraste. Übertherapie ist zum Beispiel, wenn ich eine wirkungslose Chemotherapie bei einem Schwerkrebsbetroffenen kurze Zeit vor dem Lebensende gebe, um dem Patienten damit die Hoffnung zu machen, dass er wieder gesund wird. Das ist nicht nur sündhaft teuer und spielt viel Geld in die Kasse der Klinik ein, sondern ist eben einfach der falsche Weg, weil das falsche Hoffnung weckt und eben diese Möglichkeit einem Menschen nimmt, vernünftig Dinge zu regeln, Abschied zu nehmen, sich auf den Tod vorzubereiten. Und Palliativmedizin ist eben das Geschäft mit der Ehrlichkeit. Wir sprechen mit unseren Patienten viel, wir sind ehrlich und tatsächlich geht es Menschen, mit denen man am Lebensende ehrlich ist, viel besser als die, die man bis zum letzten Atemzug belügt.
Hier ist eine Frage gekommen, die vielleicht für euch beide interessant ist. Wie steht ihr zu dem Begriff Schutzengel in dieser ganzen Diskussion?
Das ist eine spirituelle Frage.
Also Engel spielen in meinem Leben keine oder eine ganz große Rolle, je nachdem, wie du es siehst. Also es gibt jetzt keinen Engel, wo ich sage, das ist mein Schutzengel. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass Gott seine Engel schickt, um über uns zu wachen, auf uns aufzupassen. Von daher bin ich sicher, dass dieses Bild vom Schutzengel, das ein Bild dafür ist, wie nah Gott uns ist. und bei uns ist und gerade auch in solchen Situationen bei uns ist. Von daher, wenn dir das Bild des Schutzengels hilft, nimm dieses Bild als Bild dafür, dass Gott dir ganz, ganz nahe ist. Mir hilft das Bild aus Psalm 23 sehr, dass wir einen Gott haben, einen guten Hirten haben, der mit uns durch die tiefsten Täler unseres Lebens geht.
Die Frage an dich, Kai. Du hast gesagt, tapfer sündigen als eine Aufforderung. Da ging auch ein Raunen durch das Publikum. Jetzt die Konkretisierung. Wie kann total sündigen, tapfer sündigen beim Thema Sterbehilfe konkret aussehen? Ja.
Nimm mal das Beispiel jetzt, was Matthias erzählt hat. Egal, was er tut, er wird schuldig. Oder? Also, wenn er ihn weiter leiden lässt, wird er schuldig. Wenn er ihm hilft zu sterben, wird er schuldig. Wenn er gar nichts macht und er dann selbst sich umbringt und eventuell auch noch sein Umfeld gefährdet, wird er schuldig. Und es gibt Situationen in unserem Leben, wo du einfach nur schuldig wirst, egal was du tust. Und in solchen Situationen, sagt Luther, glaube ich, nach gutem Nachdenken, beraten mit anderen Menschen und dann sündige tapfer. Mach das, was du für richtig gehalten hast, und mach das richtig.
Hier fragt jemand, inwiefern ist Suizid mit aktiver Sterbehilfe gleichzusetzen und wie kann dann ein Christ in eine Tötung einbezogen werden?
Vielleicht beantwortest du die erste Frage. Also es ist halt einfach der Unterschied, bei der Selbsttötung macht der Mensch das selber. Selbsttötung ist seit, ich glaube, 1780 in Deutschland keine Straftat mehr, jetzt erst wieder durch die Hilfe bei der Selbsttötung. Und die aktive Sterbehilfe, da tötet eben ein Arzt oder ein Helfer. Also da legt man eine Kanüle und spritzt ein Gift. Ja. Das ist in unserem Verständnis eine Tötung, auch wenn man das gegen den Willen des Patienten macht, Mord. Während die Selbsttötung ja eigentlich keine Straftat ist und die Hilfe dabei eigentlich dementsprechend auch keine sein könnte, erst jetzt neu.
Und was theologisch dazu zu sagen, das sind solche Fälle, die in die Seelsorge gehören. Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern das sind Punkte, wo, und ich glaube, das kannst du auch nicht alleine ausmachen, sondern brauchst du Rat von Medizinern, die dir sagen können, was es bedeutet. Du brauchst Rat von einem Seelsorger, der dich begleitet und der deine Seele begleitet in dieser Zeit. Von daher, das sind solche Punkte, wo ich glaube, dass Peter Hinze, Lauterbach und diese ganze, ist eine Gruppe, die eine Gesetzesinitiative eingebracht hat, die gesagt haben, das sind Situationen, die gehören in diesen privaten Bereich und da können wir das nicht gesetzlich regeln.
Weil du Gesetzesinitiative sagst, hier schreibt jemand, gibt es eine Möglichkeit für mich, eine Änderung des Gesetzes zu bewirken? Gibt es zum Beispiel eine Petition, um dieses Gewerbsmäßige und das Geschäftliche, also auf die richtige Spur zu bringen?
Also es gibt ja eben dieses Gesetz und gegen das Gesetz sind im Moment 11 Verfassungsbeschwerden vom Bundesverfassungsgericht anhängig, eine von mir. Und jeder Bürger hat das Recht, vom Bundesverfassungsgericht Beschwerde dagegen einzulegen. Eine Petition gibt es im Moment nicht, aber ich hoffe sehr, dass das Bundesverfassungsgericht das Gesetz kappt. Die gleiche Gesetzgebung gab es in Kanada vor 3-4 Jahren auch. Das kanadische Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz in Kanada gekippt. Und die Rechtsordnung in Kanada, in Deutschland sind nicht so ganz verschieden, dass da unbegründete Hoffnung ist, dass es in Deutschland auch so kommt. Das Problem in Kanada ist, die haben übers Ziel jetzt hinausgeschossen und dann gleich die aktive Sterbehilfe auch erlaubt oder nicht straffrei gestellt. Das heißt, das ist die große Angst, die ich habe, weil wir jetzt ein zu restriktives Gesetz haben, dass wir in Zukunft vielleicht ein zu liberales Gesetz haben.
Einfach nochmal ein Kommentar von euch zu diesen beiden Aussagen, die ich miteinander verbinde. Wie kann es sein, dass Politiker im besten Lebensalter, oft gesund, einkommensstark, den Sterbenwillen schwerkranker Menschen negieren? Und das Zweite, das Bundesverwaltungsgericht hat Medikamente für Schwerstkranke zugelassen, schreibt hier jemand. Gesundheitsminister Kröhe setzt das Urteil aber nicht um. Eure Meinungen dazu?
Vielleicht zum Ersten, zum Zweiten, dann vielleicht du. Zu dem ersten Punkt, wie können andere Leute über mich bestimmen, Politiker in dem besten Alter? Ich glaube, das ist nicht verkehrt, Denn wenn man in diesen Grenzsituationen ist, ist man in einer absoluten Stresssituation. Und da ist man manchmal nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Von daher ist es gut, dass es einen Gesetzgeber gibt, der sich Gedanken macht, versucht, das abzuwägen, in die Diskussion geht darüber. Das halte ich für weise und ich bin dankbar, also ich sehe es ähnlich wie du, dass wir eigentlich ein recht restriktives Gesetz noch haben, auch wenn es verbesserungsfähig ist. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass eine Gesellschaft sich damit auseinandersetzt. Sind alle betroffen, sind nicht nur die Leidenden betroffen. Das vergisst man oft, sondern es ist, die Angehörigen sind betroffen, die Pfleger sind betroffen, die Gesellschaft, die das Ganze finanzieren muss, ist betroffen. Deswegen muss das öffentlich diskutiert werden.
Ja, einmal zu den Politikern möchte ich auch kurz was sagen. Ich war ja da im Bundestag auch mit ein bisschen drin und ich war letztlich richtig gehend befreundet mit dem Peter Hinze, ein ganz toller Mann, evangelischer Pfarrer natürlich auch, der ähnlich wie du auch argumentiert hat. Er hat sich sehr für eine liberalere Gesetzgebung eingesetzt. Er wollte zwar eine Regelung haben, die das nicht zu frei hat, aber kein Strafgesetz. Und was ich einfach betonenswert finde, er war einer der Politiker, der eben selber auch schwer krank war und dementsprechend als Betroffener da sicherlich auch mit argumentiert hat. Und viele Gesunde haben da eben auch mitgesprochen. Und ich weiß eben aus den Internas des Deutschen Bundestages, dass das zwar angeblich eine freie Abstimmung war, aber die war eben namentlich. Und ich weiß von vielen Abgeordneten, dass sie gesagt haben, die konservativ einflussreichen möchten, dass ich so abstimme und dann stimme ich so ab. Das finde ich nicht gut in der Demokratie. Und das Zweite ist, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt praktisch BfArM, also die Institution, verurteilt, dass sie einem Patienten das tödliche Medikament nicht verweigern darf, der in einer desolaten Situation ist. Jetzt haben wir also die komische Rechtslage, dass das Bundesverwaltungsgericht eine Verwaltungsbehörde verurteilt hat, sie muss tödliche Medikamente in extremen Ausnahmesituationen herausgeben. Und das Strafrecht bestraft aber ein Arzt, wenn er das dann verschreibt. Wie die Rechtslage jetzt ist, versteht kein Mensch mehr.
Ja, hier liegen noch so viele Fragen, die wir alle in der Kürze der Zeit gar nicht stellen können. Deswegen an euch nochmal der Vorschlag, wenn ihr möchtet, nach dem Go-Special stehen Matthias und Kai auch nochmal zur Verfügung. Wenn ihr wollt, sprecht sie einfach an. Und so offen, wie wir jetzt hier über dieses Thema sprechen konnten, habt ihr noch eine Frage, die ihr euch stellen wollt?
Ich habe eine schon gestellt.
Ich bin zufrieden.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.